Wenn du klein denkst, dann bleibst du klein.
Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu meinem Podcast AufsteigerInnen. Ich bin Tijan Onaran, Unternehmerin, Investorin und Autorin und die erste in meiner Familie. Und zusammen mit meinen Gästinnen spreche ich genau darüber, wie es ist, sich seinen Weg zu erkämpfen ohne Tennisplatznetzwerk oder Startkapital. Check it out. Sie ist Schauspielerin, Sängerin, sie ist aber eben auch Aufsteigerin. Und sie liebt es, Menschen zu unterhalten. Uns verbindet das Engagement für die Stiftung Lesen, für die wir beide Lesebotschafterinnen sind. Und uns verbindet aber auch, dass wir beide eine Connection zu Karlsruhe haben. Dazu gleich mehr. Rollen wie die der Uschi Obermeier in Das wilde Leben, aber auch der Schuh des Manitou machen sie einem großen Publikum bekannt. Und ja, sie weiß schon sehr früh, was sie später einmal werden will, erzählt sie mir. An meiner heutigen Gästin Natalia Avellón fasziniert mich, dass sie konsequent ihren Weg gegangen ist und noch geht. Ihre Eltern wandern aus Polen nach Deutschland ein und bauen sich hier auch alles auf. Natalia ist sich dessen bewusst und wer heute Filme mit ihr sieht, wird feststellen, dass sie nicht nur eine großartige Schauspielerin ist, sondern ihr das gesellschaftspolitische Engagement ein großes Herzensanliegen ist. Das liebe ich. Herzlich willkommen, liebe Natalia! Und ich freue mich, dass sie da ist. Sie sitzt mir tatsächlich live und in Farbe gegenüber. Wir sitzen hier, das müsst ihr wissen, ihr Lieben, in meinem Hotelzimmer in Berlin. Und es fühlt sich gerade an, als wären wir so nach einem Konzert fertig und hätten, wir haben schon ganz viel Deep Talk gemacht, muss man wissen. Und wären jetzt hier und würden nochmal so einen coolen Women's Talk machen. Ich freue mich, dass sie da ist und dass sie sich die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, liebe Natalia.
Hi, Tijan. Vielen Dank für die Einladung. Unser Deep Talk war schon sehr, sehr grandios.
Sehr grandios.
Sehr viel Spaß gemacht.
Hätten wir eigentlich auch schon auf Aufnehmen drücken können, ne?
Eigentlich hätten wir uns in Karlsruhe, wo wir beide aufgewachsen sind, uns treffen können.
Oh mein Gott.
Und wären wahrscheinlich Best Buddies
wahrscheinlich
geworden.
So. Aber wir sollten uns treffen. Ich glaube ja immer an sowas.
Ja.
Du, glaube ich, auch.
Ja.
Und Natalia, ich fange ja immer mit etwas an, was mir auf Instagram bei den Leuten aufgefallen ist. Und irgendwo habe ich es gesehen. Ich kann den Post nicht mehr rausholen, aber du hast mal so etwas geschrieben, keep away from toxic people.
Ja.
Also hab keine toxischen Menschen in deinem Umfeld.
Ja.
Mein Motto ist auch no toxic vibe or energy. Ich finde das so wichtig.
Mhm.
Warum ist dir das so wichtig?
Ich habe irgendwann gemerkt, dass es meiner Seele einfach nicht gut tut. Ich bin ein spiritueller, energetischer Mensch.
Ich auch.
Ich will es gar nicht, aber ich kriege die Energien der anderen sehr, sehr intensiv mit, muss mich dann auch schützen, habe auch gelernt, mich zu schützen. Da gibt es technische Übungen, mentale Übungen und habe gemerkt, dass es einfach Begegnungen gibt, Menschen oder Situationen, die der Seele nicht gut tun. Es fühlt sich im Bauchbereich nicht gut an, es wird eng, es wird hart, es wird kalt, man wird traurig.
Total.
Oder man wird sauer oder man wird wütend und es tut einem einfach nicht gut.
Total. Merkst du das direkt, wenn eine toxische Person in deinem Umfeld ist?
Also Menschen können sich natürlich auch verstellen, spielen. Es gibt ja unterschiedliche Menschen. Es gibt narzisstisch veranlagte Menschen. Es gibt Borderliner. Es gibt ja ganz viele auch noch problematische Situationen bei Menschen. Das ist dann manchmal schwierig zu erkennen. Aber es gibt ja die berühmt-berüchtigten Energiesauger. Wo du merkst, okay, der Mensch hat mich ausgesaugt. Nach einem Treffen, ich bin fertig.
Total.
Ich bin müde. Und was habe ich eigentlich bekommen
von
dieser Begegnung oder von diesem Talk? Bei Freunden, ich habe mich von gewissen Leuten getrennt, bei denen ich gemerkt habe, oh, ich habe das Gefühl, die wollen nur nehmen, haben, haben, haben. Ich bin sehr empathischer Mensch und gebe sehr gerne. Das ist mir wichtig, weil es mich einfach glücklich macht. Und musste auch lernen zu nehmen, dass es ein Geben und Nehmen ist im Leben. Gerade letztens habe ich mit jemandem drüber gesprochen, der gesagt hat, du bist gerne immer für andere da, hast aber ein Problem damit, dass andere für dich da sind. Das heißt, wenn ich Probleme habe, wenn es mir nicht gut geht, kostet es mich Überwindung, andere in Anführungsstrichen mit meinen Problemen zu belästigen.
Oh mein Gott, mich auch.
Und zu belasten.
Weil ich immer denke, ich muss die Starke sein.
Ich auch.
Ich bin auch meistens tatsächlich die
Starke. Ich auch, genau.
Also.
Aber wir sind ja keine Übermenschen.
Nee.
Ja, man hat ja Emotionen, man hat Probleme manchmal, Schwierigkeiten und das habe ich eben gelernt. Ich habe gelernt, was Selbstfürsorge heißt, was mentale Pflege heißt, was mentale Gesundheit heißt, eben nicht nur physisch gesund zu sein, sondern dass die Seele mit einem kommuniziert und man auf die Seele hören sollte. in erster Linie auf die Seele eigentlich, weil ich denke immer, wenn die Seele nicht gehört wird, dann kommt der Körper und dann kommen die Krankheiten. So sehe ich das immer.
Total.
Und mich interessiert die menschliche Psyche einfach immens und habe da viel drüber gelesen und viele YouTube-Videos mir angeschaut und Mentoren beziehungsweise Motivationsspeaker mir angehört und habe gemerkt, okay, dieses Syndrom im Flugzeug, wird ja immer gesagt, man soll die Sauerstoffmaske erst sich selbst draufsetzen, damit man für andere sorgen kann.
Ja.
So, und dann denke ich immer so, oh Gott, aber wenn man da mit dem Kind unterwegs ist, das ist doch Wahnsinn. Nee, das ist wirklich so. Nur wenn es dir selbst gut geht, kannst du für dein Umfeld, für deine Liebsten da sein. So habe ich einfach gelernt, langsam, aber sicher und konsequent mich von negativen Energien zu trennen, in welcher Form auch immer.
Und das ist auch ein totaler Prozess und du bist ja auch in einem Umfeld unterwegs, wo ich mir vorstellen kann, wo es auch nicht einfach ist, nochmal genau auszutarieren, okay, was ist jetzt irgendwie wirklich echt und was ist irgendwie aufgesetzt. Das ist ja nicht ganz einfach, deswegen finde ich es großartig, dass du das sagst, dass du auch dahin gefunden hast, dass es eben ein Weg ist.
Das ist ein Weg, genau. Und je nachdem, was man möchte und erwartet vom Leben, ich habe es gerne einfach harmonisch, positiv, ich lache gerne mit meinen Freunden, ich bringe Menschen gerne zum Lachen. Ich liebe es auch, aber wenn mich meine Freunde, meine Familie oder mein Partner mich zum Lachen bringt, das ist einfach eine Energie, die ist positiv.
Setzt viel frei, oh
die
mein
setzt
Gott.
Total viel frei, ja. So wie tanzen zum Beispiel.
Oh
oder
mein
bewegen,
Gott, wir müssen unbedingt mal zusammen tanzen. Ich sehe uns schon, ich habe es schon visualisiert.
Ich war gerade vor ein paar Tagen bei Lollapalooza.
Oh, ja, das habe ich gesehen.
Genau, und da hat ein DJ aufgelegt, den ich nicht kannte. Und es war wirklich schon also harte Elektromusik teilweise.
Stehe ich ja eigentlich nicht so drauf. Aber
ich jetzt privat, also so zu Hause jetzt eigentlich auch nicht. Aber ich habe auf einmal abgedanced.
Hast du es gespürt?
Ja, und die Energie einfach. Ich bin gehüpft, gesprungen, mit den Armen gewedelt. Dance like no one is watching, so ungefähr. Und es hat echt gut getan.
Oh,
ne?
Das glaube ich dir.
Und diese Energie will ich in meinem Leben. Diese Energie verleiht mir Flügel, privat, beruflich und eben nicht negative Menschen.
Runterziehen.
Es gibt Menschen, zum Beispiel Freunde oder auch in der Familie kann es vorkommen, dass dir Menschen ständig mit ihren Problemen begegnen. Und du ständig hilfst und hilfst und hilfst, das ist nicht
und
richtig.
Und dann leer bist danach.
Und leer bist, das ist einfach nicht richtig. Oder Dinge schlecht machen.
Mhm. Oh,
oder
weißt dich du? Runterziehen.
Dich runterziehen.
Total.
Ach, du hast ein wunderschönes
ein
Oberteil.
Glitzer heute extra
Silber,
für dich.
Glitzer, ich finde es mega. Und ich kenne das aus meiner Zeit in meinem Dörfchen in Baden-Württemberg. Wenn ich mal Zebraschuhe anhatte oder irgendwie ein grünes Oberteil, was geglänzt hat. Du immer mit
hausch
deinem...
Hausch wieder rein, gell?
Du immer mit deinem Zeugs oder so.
Ja, furchtbar.
Hier so,
freu dich doch.
Purer Neid.
Und speaking about Karlsruhe, die Connection, wir haben es ja schon gesagt, du bist in Karlsruhe-Ettlingen groß geworden.
Genau.
Ich bin in Karlsruhe bzw. in Karlsruhe-Durlach geboren.
Ja.
Und wir mussten vorhin so lachen, weil wir gesagt haben, dass wir uns irgendwie noch nie so richtig begegnet sind. Aber wir haben uns schon vorgenommen, dass wir mal was gemeinsam machen in unserer Heimatstadt.
So ist es.
Wie bist du groß geworden? In was für einem Setup? Wie muss ich mir das vorstellen?
Mein Setup. Ich bin in Polen geboren worden, in einer guten Mittelschicht. Also wir hatten Geld. Wir waren jetzt nicht Millionäre, meine Eltern, aber uns ging es gut. Ich habe zu meinem biologischen Vater keinen Kontakt mehr heutzutage, seit ich, glaube ich, so 28 war. Habe ich mich entschieden, einfach, dass ich diesen Menschen nicht brauche in meinem Leben, aufgrund seines Verhaltens früher meiner Mom gegenüber und seiner Abwesenheit als Vater. Einfach nicht jeder ist zum Vater geboren.
Ja, absolut.
Zum Zeugen, ja gut, es geht einfach, ne? Aber die Verantwortung, alles, was da damit verbunden ist, übernehmen halt einige auch eben nicht. Ich habe eine super Mama, ich habe ganz tolle Großeltern, ich habe mittlerweile auch einen ganz tollen Papa, also mein Vater, der mich adoptiert hat, der Partner meiner Mutter, ist für mich mein Vater, weil eben Blut ist nicht alles. Man sagt es immer so schön, Blut ist alles, ja, aber Familie ist manchmal nur schön auf dem Foto und manchmal versteht man sich mit, in Anführungsstrichen, fremden Menschen besser.
Total.
Oder ist näher und enger mit denen. Also Vater oder Mutter sein hat nicht nur mit Blut zu tun, sondern mit der Verantwortung und einem gewissen Benehmen. Mhm. Bis zum 9. Lebensjahr bin ich in Polen aufgewachsen, bin da zur Schule gegangen und dann sind wir nach Deutschland gekommen, nach Berlin, nach Kreuzberg, haben Asyl beantragt, sind dann in ein, damals hat man eben Asylantenheim gesagt, das sagt man heute nicht mehr, oder Lager sogar hat man gesagt, das sagt man wirklich nicht mehr heute, und wurden dann irgendwann zugeteilt nach Schöllbronn eben, nach Ettlingen, weil meine Mama, die war total schockiert, dass wir sind in Karlsruhe in so ein ganz großes Lager, hieß es eben, wie gesagt, gekommen mit Tausende von Menschen und Wahnsinn. Stahlbetten und so. Meine Mutter hat gesagt, ich bleib hier nicht mit meinem Kind, das ist zu gefährlich, das ist schrecklich. Ja. Und die Bürgermeisterin des Dorfes, in dem wir dann quasi gewohnt haben, das war einfach Glück. Die haben sich getroffen, die fand meine Mutter super, die fand mich toll. Dann wurden wir in ein kleines Haus aufgenommen mit, ich glaube, 6 Familien. Waren viele Intellektuelle tatsächlich, also viele Ärzte, Juristen, das waren die 80er Jahre. Mhm. Politik war damals so, dass man oft eben geflüchtet ist aus Polen oder aus anderen Ländern. Und dann bin ich da von 89 bis 1993 waren wir die paar Jahre in diesem kleinen Asylantenheim. Und dann haben wir 1993 unsere eigene Wohnung dann bekommen, was auch nicht einfach war, weil Asylanten aufzunehmen in eine private Wohnung, da hatten viele natürlich auch in so einem Dorfleben Bedenken, ja. Aber dadurch, dass wir uns super integriert haben und ein Teil der Community sozusagen sein wollten, hat das alles wunderbar funktioniert, wir hatten echt Glück. Also ich hatte alles in einem eigentlich eine schöne Kindheit mit viel Liebe, also mit auch vielen Problemen seitens meines biologischen Vaters und andere Umstände, aber prinzipiell war sehr viel Liebe da.
Was sind Werte, die du mitgenommen hast, wenn du so an früher denkst, was dich bis heute begleitet?
Respekt, ganz, ganz groß geschrieben, Liebe, Zivilcourage, Mut, füreinander da sein, für Brüder und Schwestern quasi, Ehrlichkeit, habe ich von meinem Opa, also mein Opa war wirklich Gerechtigkeit, also ich bin so ein Gerechtigkeitsfreak, Fanatiker ist jetzt zu krass ausgedrückt, aber bei Ungerechtigkeit werde ich wirklich wütend, sauer,
ich auch,
und traurig.
Ja.
Das sind, glaube ich, so die größten Werte, die ich mitbekommen habe durch meine Familie, dann zum Beispiel durch den Karlsruher SC, ich war Leichtathletin, dieses Miteinander, Teamwork,
total,
für die anderen da sein, auch mutig sein, ne, bei Wettkämpfen, über seine eigenen Ängste hinauszuwachsen und eben respektvoll miteinander zuzugehen, jedem die Hand zu geben, egal welcher Rasse oder welcher Herkunft, Religion,
Geschlecht,
Hautfarbe,
ja,
Geschlecht. Ja. Man reicht sich die Hand einfach,
ja,
ne?
Ja, ich finde, das merkt man auch, wenn man dich beobachtet jetzt wirklich von außen und erlebt in dem, was du machst, auch mit deinem Engagement, mit deiner schauspielerischen Tätigkeit, in den Rollen, in denen du unterwegs bist, dass da Inhalte dahinter sind.
Danke.
Und das ist irgendwie schön zu beobachten. Wir haben es vorhin kurz gesagt, wie wir uns kennengelernt haben tatsächlich. Wir sind uns gegenseitig auf Instagram gefolgt. Das war sozusagen eine Instagram-Liebe. Dann wurden wir nochmal gematcht von der wunderbaren Irina von der Stiftung Lesen, weil uns das auch verbindet. Wir sind ja beide Lesebotschafterinnen.
Genau.
Und es gibt einen ganz speziellen Tag, nämlich den Vorlesetag, wo du ja auch engagiert bist.
Ja.
Vielleicht magst du dazu noch mal ein paar Worte verlieren.
Das ist der 18. November.
Mhm.
Das ist der bundesweite Vorlesetag. Lesen ist wichtig.
Total.
Wir wissen, es bildet, es erweitert den Wortschatz, die Fantasie bei Kindern vor allem. Man bekommt ganz andere Perspektiven auf die Welt, Perspektiven von der Welt. Lesen ist einfach sehr, sehr wichtig. Ich lese am 18. November bei der Arche den Kids vor.
Oh, wie schön.
Ja, die liebe ich sehr, die Kinder, wirklich der Arche. Und ich freue mich schon auf die großen Augen und Ohren.
Ja.
Lesen ist einfach immens wichtig.
Total. Und ich finde auch das, was die Stiftung Lesen macht, super, weil ich habe zum Beispiel früher auch extrem viel gelesen. Meine Eltern dachten immer so, was ist mit unserem Kind nicht in Ordnung, weil ich immer ganz viele Bücher aus der Bibliothek geholt habe. Aber heute merke ich das an meinem Wortschatz.
Genau.
Und ich finde auch, Lesen führt einen in so eine Fantasiewelt, in der man, ich bin ja auch so ein großer Fan von Visualisieren und sich vorstellen.
Ich auch,
und das ist schön. Und ich war auch vor einiger Zeit unterwegs und habe gelesen und werde auch selber in Karlsruhe auch nochmal lesen.
Super.
Werde die Karlsruhe-Fahne hochhalten. Da ist auch ganz schön, weil wenn du diese Kinderaugen siehst und siehst, wie sie strahlen, ohne dass sie wissen, was du machst, wo du unterwegs bist, wer du bist, whatever. Es ist so schön, dieses Befreite, und deswegen finden wir es sehr toll. Ich bin auch dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, da unterwegs zu sein.
Es öffnet den Horizont,
total.
Man lernt so vieles dazu und man kann die Kinder wirklich gut beeinflussen durch Bücher und für ihren Weg, für ihre Entwicklung. Und insofern freue ich mich sehr. Man kann sich übrigens anmelden beim Vorlesetag.
Sehr gut. Wir machen das nochmal alles in die Shownotes.
Genau,
und dann könnt ihr da auch nochmal gucken und selber auch gerne aktiv werden.
Ja, gerne vorlesen bei euch im Büro und den Kids und wem auch immer.
Sehr schön. Wenn wir nochmal sozusagen zurückspulen, wann war dir klar, okay, ich habe irgendwie Bock, so aus Karlsruhe dann auch wegzugehen? Ich glaube, dieser Podcast wird ein Karlsruhe-Appreciation-Podcast, aus Karlsruhe wegzugehen, beziehungsweise auch zu sagen, ey, ich habe Bock auch auf die Schauspielerei. Gab es da so einen Moment oder hat sich das eher entwickelt?
Dieses Reisen, das häufige Reisen oder der Ortswechsel wurde mir quasi von der Familie mitgegeben, dadurch, dass wir eben von Polen nach Deutschland gezogen sind, von Berlin dann nach Baden-Württemberg gezogen sind, war ich schon gewohnt, quasi meine Wurzeln so ein bisschen zu lockern und die auszubreiten, sage ich mal, anderswo. Dann bin ich nach dem Abitur nach München gezogen, dann habe ich ein Praktikum gemacht bei Endemol in Köln, dann war ich bei Giga TV in Düsseldorf, habe da als Reporterin gearbeitet und sollte da festangestellt werden. Dann bin ich nach Berlin gezogen wegen das wilde Leben, wegen der Vorbereitung, bin zurück wieder nach Karlsruhe und dann bin ich in Berlin geblieben, jetzt ist das 15. Jahr, glaube ich. Ich glaube, so dieses Wandergehen ist auch den Künstlern so ein bisschen in die Wiege gelegt, weil man ganz neugierig ist auf das Leben und die Welt. Und man möchte alles sehen. Ich bin so ein Mensch, ich möchte sehen, was auf der Welt passiert. Ich möchte Orte neu entdecken, Menschen kennenlernen, unterschiedlicher Herkunft. Das interessiert mich einfach sehr. Ich liebe es zu reisen. Kunst, ich glaube, als Künstler wird man geboren. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Man sieht vielleicht, meine Mama hat das mal schön ausgedrückt, die hat gesagt, wir sitzen beide auf einer Bank, gucken einen Baum an und sie sieht diesen Baum und die Schönheit des Baumes und die Pflanze und ich sehe Gesichter darin.
Figuren.
Figuren, ein Gedicht, Inspiration für einen neuen Song oder für einen Film. Ja. Vielleicht ist die Perspektive als Künstler ein bisschen anders. Und als Kind hat es mir Spaß gemacht zu unterhalten, auf der Bühne zu stehen. Bei mir geht's gar nicht so darum, im Mittelpunkt zu stehen, sondern eher zu entertainen und Menschen zum Lachen zu bringen oder mit Menschen etwas zu teilen. Das ist so das. Und natürlich, glaube ich, ist es bei Künstlern auch meistens so, dass die Liebe ganz, ganz wichtig ist. Also diese Liebe, die man empfängt vom Publikum bestenfalls, vielleicht auch sogar süchtig machen kann. Und ich bin jemand, der ganz viel Liebe braucht tatsächlich. Ja. Von meiner Familie, von meinem Partner, von meinen Freunden. Ich gebe auch sehr viel Liebe und ich finde, das ist halt die gemeinsame, überdimensionale, universelle Sprache. Das ist Liebe.
Wie ist denn deine Familie, auch ganz speziell deine Mama, damit umgegangen, als sie gemerkt hat, das Kind geht jetzt in die Richtung Schauspielerei? War die so supportive unterwegs oder eher so, also wenn ich jetzt an meine türkische Familie denke, war eher, oh Gott, die Frau kündigt ihren Job und ohne was Neues zu haben, sie macht sich selbstständig. Oh mein Gott, wie war das bei dir?
Genau, wobei ich glaube, ja klar hat es auch mit Kultur zu tun, also türkisch, polnisch, russisch, wer auch immer, brasilianisch. Es hat aber, glaube ich, auch mit einer Generation zu tun. Wir sind ja in einem ähnlichen Alter. Es gibt immer Ausnahmen. Es gab in den 20er auch Pilotinnen, die alles hingeschmissen haben. Keine Kinder, keine Ehe, die sind geflogen. Aber so der Grundtenor war schon, heiraten, Kinder bekommen, der Mann geht arbeiten, die Frau, je nachdem, ne? Ja, nein, vielleicht bei unseren Großeltern, ja, es ist unterschiedlich. Ja. Sicherheit.
Total ausgeprägt.
War ein Thema, ne? Also so wie du sagst, Job kündigen, um Gottes Willen, in die Welt ziehen als Zirkusartist, Horror.
Mein Vater hat immer gesagt, jetzt bist du dann gleich arbeitslos. Da kannst du gleich irgendwo arbeiten. Ich so, nee, Papa, ich habe echt eine coole Idee. Ja, jetzt bist du gleich arbeitslos.
Ja.
Meine Mutter war anders.
Ja, die, ich glaube, am Ende des Tages, wenn es aufgeht, sind die Eltern immens, also enorm stolz. Ja, deine Eltern werden bestimmt total stolz auf dich sein.
Sammeln alles.
Unsere T-Shirts, genau. Muss jede Zeitschrift kaufen.
Ja, doppelt.
Und wenn das Bild winzig ist, sag ich mal, Leute, wer guckt denn das noch an? Irgendwann in 10 Jahren, ja.
Wie witzig.
Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich glaube, bist du die erste Künstlerin?
Ja.
Und so eine selbstständige Unternehmerin?
Ja. Bei uns in der Familie.
So, ich auch. Ich bin quasi die erste Frau in unserer Familie, die sich selbst wirklich verwirklicht, also ihre Träume lebt, sich nicht an die Gesellschaftsrichtlinien hält, wie muss eine Frau sein, in welchem Alter, wie hat man sich zu verhalten und auszusehen. Ich habe sehr starke Frauen an meiner Seite gab. Also meine Mama ist eine sehr starke Frau. Meine Oma war eine sehr starke Frau. Sie haben aber sich nicht getraut, das zu tun, was sie machen wollten. Wahrscheinlich so. Meine Großmutter hatte 3 Kinder. Mein Opa war arbeiten, war der erste Rettungssanitäter in seinem Ort, also ein Pionier, war auch toll, super Mensch. Meine Oma hat gearbeitet in der Fabrik, dann war sie Hausfrau, hat für die Kinder gesorgt. Super intelligente, wunderschöne Frau, also wirklich klug, gebildet, ohne Studium auch, wollte in die Politik und wäre auch gerne Künstlerin geworden.
Ah, ja.
Singen und tanzen, das ging nicht. Die Urgroßmutter hat gesagt, nur Huren gehen in diese Branche. Das war halt so. Also Schauspielerinnen, Schauspieler, Sängerinnen waren Huren. So.
Ja.
Ich glaube, in der Türkei war das auch so früher.
Auf jeden
Fall.
So.
Ja. Dann hat sie es nicht gemacht. Mein Opa wollte nicht, soweit ich weiß, dass sie in die Politik geht und noch studiert, weil das war alles, ne, man musste um Geld sich kümmern, den Unterhalt, das Essen für die Kinder, das waren andere Zeiten. Die haben den Krieg erlebt, meine Großeltern. Meine Mama auch hat angefangen zu studieren. Und ihr Partner, mein biologischer Vater, war eifersüchtig, hat das auch nicht zugelassen.
Mhm.
Da habe ich gedacht, so, das will ich nicht. Mhm. Also das geht gar nicht. Und es sind starke Frauen, weil sie in unterschiedlichen Lebensbereichen wahnsinnig viel geschafft haben und gemacht haben und wirklich meine Vorbilder sind. Aber sie haben ihre Träume nicht gelebt. Und als Künstlerin, also worum geht es dann? Natürlich ums Träumen, mhm, um die Traumwelt. Und mir war aber relativ schnell klar, dass ich die Rollenverteilung und das Bild der Frau von damals überhaupt nicht vertrete, schon als Kind nicht. Da habe ich immer bei mir geschworen, ich werde nie abhängig sein von einem Mann. Nie wird mir ein Mann sagen, was ich zu tun habe.
Oh Gott, ich fühle das so sehr, ich kenne das.
Ja. Ja. Also obwohl nur mein Opa, also das, ich habe tolle Menschen um mich herum, mein biologischer Vater jetzt nicht so, aber ja, das ist, ich habe das einfach nicht gefühlt, so wie die gelebt haben und bin dann meinen Weg gegangen. Habe auch zu meiner Oma immer gesagt, meine Oma hat gesagt, ich würde dich so gerne noch in Weiß sehen, heiraten. Dann habe ich gesagt, Oma, würdest du Opa nochmal heiraten? Ich meine, die waren 50 oder 60 Jahre zusammen oder verheiratet. Hat sie gesagt, nein. Hat sie mir vor ihrem Tod gesagt. Ich so, siehst du?
Wahnsinn,
sie so, ich würde auch keine drei Kinder in die Welt setzen, sondern wäre wirklich meinen beruflichen Weg gegangen, wäre wirklich gerne in die Politik. Dann habe ich gesagt, warum willst du dann, dass ich heirate? Des Prinzips, des
was wegen. Nur weil es halt so ist, genau.
Das ist romantisch, okay, das war nie mein Traum, schönes weißes Kleid, toll.
Kannst du auch so mal anziehen.
Kann ich auch so anziehen. Und natürlich weine ich oder heule ich, krieg Tränen, wenn ich romantische Filme mit Julia Roberts anschaue.
Oh mein Gott,
denke so, oh, dieser Prinz auf dem weißen Pferd, Richard Gere, wow. Es war aber niemand Traum. Wir haben uns ja ausgetauscht, ne? Bei dir ging es ja
total
auch nicht um
genau.
So. Mein Ziel ist es, Kinder zu kriegen, heiraten.
Nee,
und ich habe zu meiner Oma gesagt, Oma, ich bin glücklich und darum geht es. Mhm. Ich möchte nicht etwas tun, nur weil du es möchtest oder Mama es will oder mein Opa oder mein Vater, sondern ich möchte glücklich sein. Und den Weg, den ich gehe, der macht mich extrem glücklich. Klar haben die Ängste bis heute, meine Eltern.
Das glaube ich.
So als Schauspielerin mal drehst du wie wahnsinnig und man sitzt ein Jahr arbeitslos zu Hause. Dann musst du gucken, wie du dich beschäftigst und kreativ bleibst und dich weiterbildest und nicht stehen bleibst.
Und weiter auch dieses Selbstvertrauen auch in dich hast, zu sagen, okay, nur weil jetzt irgendwie 10 Absagen kamen, heißt es nicht, dass ich völlig weg vom Fenster bin, sondern vielleicht die 11. Geschichte kommt dann. Ne? Also da auch, du hast von Mut gesprochen, ich finde so Mut auch zu sich zu stehen, ist extrem wichtig. Wann hast du total.
Ja.
Wann hast du gemerkt, okay, jetzt läuft es aber bei mir. Das läuft ganz gut an.
Also das wilde Leben, ich bin ja bekannt geworden quasi der Masse durch das wilde Leben, durch die Geschichte der Uschi Obermeier, durch Summerwine, den Song.
Ja.
Alles, was davor war, ich habe ja stattgefunden, aber nicht in der Öffentlichkeit. Mhm. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, das war mit 20, da habe ich noch Theaterwissenschaften studiert, angefangen.
Mhm.
Fand es aber extrem langweilig und sehr trocken und dachte, Gott, ich weiß ja eigentlich alles, was hier erzählt wird. Und habe mich dann irgendwann entschieden zu drehen, weil ich habe mir eine Agentur gesucht als Teenager und habe eine gefunden. Habe dann meinen, weiß ja, wie unser Singsang ist im Badischen. Ich sage ja manchmal noch
oder
so, das ist gell? So manche Sachen bleiben, die so melodisch. Habe dann eben Sprechunterricht genommen, um Hochdeutsch zu lernen. Ich habe immer Hochdeutsch gesprochen, aber dieser Singsang ist halt drin. Dann habe ich mit 20... ich glaube, es war Marienhof oder Verbotene Liebe, irgendwie 6 Drehtage bekommen. Das war unglaublich viel Geld damals.
Das glaube ich.
Ich dachte, wow. Also so viel haben meine Eltern nicht in 2 Monaten verdient, so ungefähr. Dann dachte ich, okay, irgendwie läuft es an.
Mhm.
Und dann wurde es immer mehr und mehr und mehr, aber kleine Sachen. Und dann kam das wilde Leben und dann ging es halt richtig. Also ab dem Moment war ich dann da und man wusste, wer ich bin.
Ja.
Und dann habe ich angefangen quasi nochmal anders zu leben als Künstlerin.
Und die Rolle der Uschi Obermeier, das war ja schon dann nochmal so einen draufsetzen, ne?
Genau.
Ist das so bisher, dass du sagst, das ist schon eine ziemlich geile Rolle gewesen?
Das war eine super geile Rolle, auch jetzt gerade heute mit dem Thema Empowerment, Empowerment, ne? Und wie leben Frauen?
Ja.
Wie können, wie sollen, wie müssen sie leben? Uschi hat ihr Ding gemacht in den 60er, 70er Jahren, weg von dem Biederen der 50er Jahre. Und dieses Reisen war ja damals auch nie selbstverständlich, mit dem Bus durch die Welt zu reisen und so weiter. Und das Gefühl der Freiheit, was mir sehr wichtig ist, so wie ich das rausgehört habe, dir auch.
Total.
Ne? Also die persönliche Freiheit, A, unabhängig zu sein, natürlich auch finanziell.
Ja.
Unabhängig örtlich zu sein, reisen zu können, zu dürfen. Ich meine, guck dir die Frauen an in diversen muslimischen Ländern.
Im Iran, was gerade auch abgeht.
Das ist gerade im Iran Wahnsinn. Los. Mhm. Ich meine, da bin ich einfach, dann fühle ich meine Freiheit noch extremer.
Ich auch. Ja? Gerade heute, interessanterweise, ich habe das auch in den letzten Tagen gepostet, auch viel auf Social Media.
Habe ich gesehen,
auch mit den Haaren, weißt du. Ich finde auch so, das Haarthema ist für uns ja irgendwie auch so wichtig. Und das geht einem, finde ich, dann schon nah. Und genau wie du sagst, ich finde, da weiß man die eigene Freiheit und auch Unabhängigkeit viel mehr zu schätzen.
Genau.
Und was ich auch so spannend bei dir finde, ist, du hast es vorhin gesagt, das eine ist ja das Thema Schauspielerei und das andere ist deine Stimme, das Singen. Wann hast du das für dich entdeckt? War das auch schon immer da oder kam das mit der Zeit dann?
Musik ist eigentlich meine größte Liebe. Ja. Also ich kann ohne Musik kann ich einfach nicht leben. Und wenn ich entscheiden müsste, ohne Film oder ohne Musik zu leben, würde ich lieber wirklich auf Film verzichten, obwohl ich Schauspielerin bin und Filme liebe. Aber Musik ist einfach Magie pur.
Ja.
Auch seit ich klein bin, immer schon gesungen, immer schon Stevie Wonder, Michael Jackson gehört und Falco in den 80ern.
Richtig gut.
Ja, mit Musik groß geworden, mit den Beatles, über meine Mama, mit den Stones, über meinen Papa und so. Und was ich gut finde jetzt momentan, ist, dass wir in Deutschland endlich uns geöffnet haben und jeder alles machen kann. So in meiner Zeit noch 2007, als ich mit Das wilde Leben rauskam, auch mit Summer Wine, auch in unserer Branche kamen Leute und haben gesagt, ja, was bist du denn jetzt?
Furchtbar.
Schauspielerin oder Sängerin? Und das habe ich nicht verstanden.
Nee.
Ich habe das wirklich nicht verstanden. Ich liebe unser Land, ich liebe Deutschland. Ich bin wirklich auch dankbar für die Möglichkeiten, die mir durch den Umzug nach Deutschland geboten wurden. Aber so dieses ein bisschen Verkopfte und so ein bisschen die Scheuklappen von, entweder ist jetzt jemand das oder das, das ist nicht mehr der Zeitgeist. Ja, und heute über die ganzen Influencer und auch jungen Leute, die machen ja alles. Die sind die Modeln, die haben diesen Business-Leute, Schauspieler, Sänger, noch ein eigenes Unternehmen, Aktivisten. Und die sagen, hey, ich mach's, weil ich kann.
Ja.
So. Ja. Und ich sag mittlerweile auch, habe ich das Selbstbewusstsein, dass ich sage, ich kann schauspielen, ich kann aber halt singen auch. Und es macht mir enorm viel Freude.
Ja.
Und dann möchte ich aber auch hinter der Kamera stehen und bin gerade am Produzieren von etwas. Und warum nicht? Also warum machen wir uns gegenseitig das Leben so schwer, nur weil wir jemanden nicht in eine Schublade stecken, zur eigenen Sagen. Sicherheit? Weil, oh Gott, ich muss, na, man ist immer so ängstlich vor dem Unbekannten. Ich finde immer offen sein und die anderen machen lassen. Jeder soll glücklich sein, darüber haben wir auch gesprochen, ne?
Total. Und es ist genau das, es ist witzig, dass du das sagst, weil mir wurde zu Beginn, als ich vor 5 Jahren mich selbstständig gemacht habe, wurde auch immer gesagt, es fing an mit dem Look, also bloß nicht zu auffällig, weil als Unternehmerin, ne, Schublade schön passend, zurückhaltend.
Genau.
Als ich dann mehr so in den Medien gemacht habe und auch dort meine Stimme genutzt habe, war es auch so, jetzt, was ist das jetzt? Also bist du jetzt irgendwie als in Anführungszeichen Influencerin unterwegs oder bist du jetzt Unternehmerin, wo ich so denke, das eine ist Mittel zum Zweck und man kann auf mehreren Baustellen unterwegs sein.
Genau.
Und das eine bedingt ja auch das andere. Das ist wahrscheinlich bei dir auch so. Ich hole aus dem einen Kreativität fürs andere.
Genau.
Und aber auch hier ist es, finde ich, so ein Self-Empowerment-Prozess auch an euch da draußen, die ihr zuhört. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Nee, ihr müsst euch auch nicht entscheiden.
Nein.
Es geht halt irgendwie, wenn man für sich einen Weg findet, geht Big Picture.
Genau.
Und dieses Dream Big klingt immer sehr pathetisch, aber ich glaube da sehr fest dran. Wer nicht groß denkt, wird auch nichts Großes erreichen.
Wenn du klein denkst, dann bleibst du klein.
Total.
Wenn du nichts riskierst, dann wirst du auch keine Lorbeeren für dich ernten. Um Millionärin oder ganz reich zu werden, muss man Risiken eingehen und die Komfortzone verlassen. Und manchmal kriegt man auf die Mütze, ne? Vom Umfeld.
Steht man wieder auf.
Manche Leute kritisieren einen oder machen das Leben schwer eben aus Neid. Die anderen, ganz weil schlimm. Sie selbst eben überhaupt nicht auf die Reihe kriegen. Die Leute, die dich unterstützen, sind meistens erfolgreiche Menschen, die
in sich ruhen
und ihr Leben leben und sind dann auch tolerant anderen gegenüber und sagen, hey, ich unterstütze dich bei dem, was du machst und supporte dich und find's mega.
Total. Und da ziehe ich tatsächlich auch, ich habe das große Glück, dass ich wundertolle Menschen wie dich in den letzten Wochen und Monaten, ehrlicherweise ganz speziell auch tatsächlich Frauen, kennenlerne, wo ich direkt merke, das ist das Schöne an meinem Job. Ich habe Zugang zu Menschen, ich habe Zugang zu Projekten, zu Kampagnen, zu einem Engagement, was uns ja auch verbindet. Und das finde ich so toll und das liebe ich. Und deswegen genieße ich jeden Moment mit dir, Natalia. Und bevor dieser fast vorbei ist, aber ich habe ein paar Sachen für dich. Ich habe immer so schnelle Fragen, die ich für dich vorbereitet habe. Und zwar, wir fangen mit einer meiner Lieblingsfragen an. Mit wem würdest du gerne im Fahrstuhl stecken bleiben?
Tim Burton.
Why?
Der Regisseur, weil ich den absolut schätze und liebe und inspirierend finde und gerne mit ihm arbeiten würde.
Und du darfst nur noch ein Lied bis zum Ende des Lebens hören. Welches ist es?
Space Oddity von David Bowie. Ich liebe David Bowie.
Ist dein Lied?
Ja, das berührt mich total.
Es gibt so Lieder, ne? Die bleiben.
Ja, absolut.
Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen dürftest, wer wäre es und warum?
Oh Gott, das ist so schwer. Es gibt so viele tolle Menschen und es gibt Personen, ganz bösartige Personen und schlimme Menschen wie Hitler, die, wenn ich den treffen würde oder wir hier mit dem sitzen würden im Raum, würde ich den gerne kennenlernen, um dieses Ausmaß an Hass und Gewalt und Wahnsinn,
woher das kommt,
verstehen zu können, weil mich das einfach psychologisch interessiert, um jetzt mal so ein
total
Negativbeispiel zu nennen.
Ja, aber finde ich spannend.
Ja, um zu wissen einfach, war der ganz unsicher, also man kennt ja solche Personen auch von Erzählungen, aber wie ist es? Ne?
Woher kommt das?
Genau. Ja.
Was machst du eigentlich, um gute Laune zu bekommen?
Musik hören. Ich liebe Hunde. Man kriegt mich mit Hunden, kriegst du mich.
Dann müssen wir uns das nächste Mal treffen, wenn meine beiden da sind. Du wirst sie lieben.
Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ich sehe einen Hund, ich pfeife.
Aber du hast keinen, oder?
Jetzt nicht mehr. Unser Hund ist verstorben. Oh. Wir hatten einen Dackel, kurzer Dackel und eine Dogge auch.
Und Doggen sind auch ganz toll.
Ja.
Ganz tolle Hunde.
Ja, ja. Ich liebe Hunde
über alles. Möchtest du wieder einen?
Auf jeden Fall. Ja.
Einmal Hundemama, immer Hundemama.
Ich liebe Hunde. Ja.
Oh, wie schön. Was wolltest du eigentlich als Kind werden? War das direkt Schauspielerin?
Ja. Also Künstlerin auf jeden Fall, Entertainerin und Ärztin, Chirurgin wäre ich auch gerne geworden.
Welche App auf deinem Smartphone nutzt du eigentlich derzeit am häufigsten?
WhatsApp und Instagram sind schon wirklich ganz weit oben.
Bei mir ist es auch immer so. Ja. Manchmal ist es witzig, weil ich mit Freundinnen parallel schreibe. Also erst schickt sie mir was auf Instagram, dann antworte ich auf WhatsApp und dann sage ich mal, lass uns über einen Kanal jetzt entscheiden. Das ist
Geht mir genauso. Genauso.
Und letzte Frage, für immer 25 oder für immer 55? Was wärst du gerne?
Oh, schwierige Frage. Ich tippe auf für immer 25, weil das Ende noch weit weg ist und man sich auch über die Endlichkeit der Familie keine Gedanken macht, die mich immer sehr traurig stimmt.
Mich auch.
Und man voller Elan ist fürs Leben und neue Dinge entdeckt und so viel vor sich hat und auch schon etwas hinter sich mit 25, finde ich. Und ja, natürlich hat man die Lässigkeit der 55er nicht, aber ich würde sagen 25.
Das ist witzig, weil ich habe die Frage ein paar Mal in meinem Podcast schon gestellt. Ja. Die meisten sagen 55.
Okay.
Das ist interessant, aber ich tendiere auch zu 25. Gar nicht wegen irgendwie jung und so fit, sondern es ist genau das, was du sagst. Es ist dieses vielleicht ein Stück weit Naivität. Und ich glaube, wenn es eine Kombination wäre aus mit dem Wissen von heute, damals, dann wäre ich, glaube ich, auch nochmal ganz anders. Aber man trifft zu jedem Zeitpunkt, finde ich, die richtigen Entscheidungen und ist so, wie man ist.
Ja.
Und allerletzter Punkt, Natalia, in meinem Podcast geht es ja darum, dass ich mit meinem Podcast Menschen Hoffnung und Mut machen will, die vielleicht auch, so wie du vorhin gesagt hast, die Ersten in ihrer Familie sind.
Ja.
Was gibst du den Leuten da draußen mit, um ihnen Mut zu machen, zu sagen, hey, geh deinen Weg. Was hat dir immer geholfen? Was kannst du anderen mitgeben?
Haben wir auch heute in unserem Deep Talk, Pre-Talk gesprochen, Intuition.
Oh ja.
Leute, lernt eure Intuition zu respektieren, zu schätzen, auf sie zu hören, dieses Bauchgefühl, wenn alles wirklich gut ist, ist es da warm und gut. Wenn irgendwas im Magenbereich, wenn es da komisch wird und man denkt so, oh, ist es das Richtige? Nee, nein. Also ein vielleicht ist oft ein Nein. Ansonsten mutig zu sein, zu riskieren, weil wir haben nun mal dieses eine Leben in dieser Konstellation, physisch und psychisch, wie wir so sind auf der Welt. Und ich finde, Mut, raus aus der Komfortzone, Risiken eingehen, man blüht danach. Wenn man über sich selbst rauswächst, ist man so stolz auf sich und denkt so, ich kann Berge versetzen. Wenn man sich nicht traut und es nicht wagt, bereut man es immer.
Total.
Und ich sag immer, es klingt jetzt so banal, aber im Sterbebett zu liegen und zu sagen, warum habe ich bloß
hätte
nicht?
Ich mal. Ja,
hätte
furchtbar.
Ich mal. Das stelle ich mir ganz schlimm vor. Und ganz viele Krankenschwestern, die an Sterbebetten stehen, sagen immer, das ist das Schlimmste.
Ja, wenn jemand sowas sagt.
Wenn die, ja, und die Menschen, die sagen, das Schlimmste ist, ich bereue, das nicht getan zu haben.
Ja.
Und insofern geht raus, liebt euch vor allem selbst, würde ich allen da draußen sagen. Vertraut euch und tut euch Gutes und lasst euch auch nicht reinquatschen. Du musst so sein und so sein, du musst dich verändern, weil jeder will uns immer verändern und die Medien und alle. Ach, wir sind alle schon ganz cool, so wie wir sind.
Und tanzt. Tanzt, macht laut Musik
tanzt,
an.
Ja.
Natalia und ich, wir gehen auf Film, haben wir auch schon versprochen. Wir werden schon verabredet, wir werden tanzen gehen. Vielleicht gehen wir einfach mal in Karlsruhe tanzen. Müssen wir mal gucken, ob wir einen guten Club finden. Aber
in alte Clubs, die wir früher besucht haben. Es wird ein bisschen weird wahrscheinlich, aber gehen wir doch essen und quatschen bis morgens, weißt du?
Aber es war ein wunderbarer Podcast. Vielen
Dank
für deine Zeit.
Vielen Dank. Du bist eine tolle, tolle Frau. Das muss ich noch loswerden.
Danke
eine
dir.
Eine Powerfrau, zu der man wirklich aufschaut in jeglicher Hinsicht. Und gemeinsam was zu schaffen, wir Frauen, wir sollten uns einfach mehr unterstützen. Das ist ganz wichtig.
Total.
Nicht so Vorurteile und hier Tussi und da Schlampe und so. Nee, nee. Lasst uns mal
cool
unterstützen,
sein
supporten. Ja.
Danke dir.
Danke dir. I'm an independent diva with a style that you love, but check it out.